Ja, ich lese heute aus dem Roman Cécile von Theodor Fontane. Der Autor Theodor Fontane ist der berühmteste deutsche Romanschriftsteller des 19. Jahrhunderts. Er ist 1819 in Neuruppin geboren, ist in Brandenburg als Sohn eines Apothekers französisch-hugenottischer Abkunft. Er hat eine Approbation als Apotheker, dann wurde er jedoch Redakteur, Auslandsberichterstatter aus London etwa, Kriegsberichterstatter in den sogenannten deutschen Einigungskriegen, schließlich aber dann die längste Zeit Theaterrezensent und Romanautor. Er erlangte mit seinem Roman Effie Briest von 1896, der später vielfach verfilmt wurde, den Durchbruch zu internationalem Ruhm, als er allerdings bereits 77 Jahre alt war. Diesen Roman Cécile, aus dem ich jetzt lese, wurde 9 Jahre zuvor publiziert. Der Schauplatz des Romans ist der Ort Thale. Das ist ein Urlaubsort im norddeutschen Gebirge Harz. Und der zweite Schauplatz ist eben Berlin. Die drei Hauptpersonen sind Cécile, eine außergewöhnlich schöne, etwa 30-jährige Frau aus verarmtem schlesischen Adel. Und sie ist, wie man allmählich erfährt, oder wie man früher dann auch sagte, eine Frau mit Vergangenheit, will sagen von zweifelhaftem Ruf. Ihr Ehemann Pierre von Saint-Arnaud, 30 Jahre älter, ein Oberst außer Diensten. Dann gibt es hier noch eine Art Hausfreund des Obersten und Verehrer Cécile's, das ist der Geheimrat Hedemeyer. Die wichtigste männliche Person ist Robert von Leslie Gordon, ein Mit-30er, früherer Ingenieur des Eisenbahn-Pionierbataillons in Magdeburg, nun Ingenieur einer Telegrafenfirma, die weltweit Kabel verlegt. So, meine leicht gekürzte Textstelle, die ich gleich vorlese, setzt in dem Moment ein, als die Liebesgeschichte, die sich zwischen Gordon und Cécile zu entwickeln begann, von beiden Seiten gerade beendet wird. Ja, wie ist es dazu gekommen? Gordon hatte Cécile und ihren Mann im Urlaub im Harz kennengelernt und sich heftig in sie verliebt. Nachdem er daraufhin das Ehepaar einige Male in Berlin besucht hatte, hatte er schließlich Cécile seine Gefühle nur wenig indirekt gestanden. Er wurde aber von ihr klar abgewiesen. In einem Brief, den Cécile Gordon nach diesem Gespräch in sein Hotel nachschickt, bekräftigt sie ihre Abweisung, allerdings auch ihre Zuneigung zu ihm. Und gleichzeitig trifft jetzt ein Telegramm der Kabelfirma ein. Und wir hören jetzt, wie dieser Brief und das Telegramm auf Gordon wirken und was dann anschließend passiert. Er ist im Folgenden meist mit sich selbst im Gespräch und er liest nochmal Cécile's praktischen quasi Abschiedsbrief an ihn, das Ende davon und ich beginne mal mit dem Ende dieses Briefes. Sie schreibt: Fragen Sie sich, ob Sie den Willen und die Kraft haben, sich zu dem Tone zurückzufinden, den Sie früher anschlugen. Prüfen Sie sich, und wenn Sie antworten müssen, nein, dann lassen Sie das Gespräch, das wir eben geführt haben, das letzte gewesen sein. Meine Handschrift wird Ihnen sagen, wie mir ums Herz ist, das in allen Stücken nicht so will, wie es soll. Aber ich beschwöre Sie, Trennung, oder das Schlimmere bricht herein. Über kurz oder lang würde Sie der Beruf, den Sie gewählt, doch wieder in die Welt hinausgeführt haben. Greifen Sie dem vor. Ich vergesse Sie nicht. Wie könnte ich auch? Immer die Ihrige. Cécile. Gordon war bewegt. Am bewegtesten durch das rückhaltlose Geständnis ihrer Neigung. Aber er sah eben daraus auch den ganzen Ernst dessen, was sie nebenher noch so schrieb. Sie hätte sich sonst zu solchem Geständnisse nicht hinreißen lassen. Ha, ob ich den Willen und die Kraft habe, fragt sie. Ha, nun, den Willen ja, aber nicht die Kraft. Vielleicht, weil auch der Wille nicht der ist, der er sein sollte. Woher sollte ich ihn auch nehmen? Ich kann hier nicht leben und an ihrem Hause Tag um Tag gleichgültig vorübergehen, als wüsste ich nicht, wer hinter den herabgelassenen Rouleaus seine Tage vertrauert. Und so habe ich denn beides nicht, nicht die Kraft und nicht den Willen. Als er so sprach, überflog er noch einmal die letzten Zeilen und griff dann erst nach dem Telegramm. Es kam aus Bremen und enthielt die kurze Weisung, herüberzukommen. Weil sich dem Unternehmen seitens der dänischen Regierung neue Schwierigkeiten in den Weg gestellt hätten. Ah, ohne den Brief wäre mir das Telegramm jetzt ein Gräuel gewesen. Jetzt ist es mir doch ein Fingerzeig. Es bleibt ewig wahr. Man soll nicht mit dem Feuer spielen. Trivialer Satz. Aber die trivialsten Sätze sind immer die wahrsten. Sich typieren lassen. Oder Spielzeug einer Weiberlaune zu sein. Widersteht mir. Aber hier ist nichts von dem allen. Nicht Typierung, nicht Weiberlaune, nein, auch nicht Spiel. Arme Cecile, dir ist die höhere Moral nicht an der Wiege gesungen worden. Und Oberschlesien mit Adelsanspruch und Adelsarmut war keine Schule dafür, nur zu wahr. Ha, aber sie will aus dem alten Menschen heraus. Und sie daran hindern zu wollen, wäre niedrig und geradezu schlecht. Also, weg, fort. Leben heißt Hoffnungen begraben. Er sprach es in gutem Glauben vor sich hin. Aber plötzlich besann er sich und lächelte. Hoffnungen, ja, ideales Wort. Das für meine Wünsche, wie sie nun mal sind, oder doch waren, nicht recht passen will. Aber müssen denn Hoffnungen immer ideal sein, immer weiß wie die Lilien auf dem Felde? Nein, sie können auch Farbe haben, rot wie der Fingerhut, der oben auf den Harzbergen stand. Aber weiß oder rot, weg! Er klingelte nach der Wirtin und gab Ordres für seine Abreise. Den anderen Morgen war er in Bremen und nahm Wohnung in Hillmanns Hotel. Das Treiben, das vorüberwogte, Rollwagen, die nach dem Hafen fuhren, Mägde, die zu Markt und Kinder, die zur Schule gingen. All das tat ihm wohl und gab ihm ein stilles Behagen wieder. Dabei sah er Cecile beständig vor sich, die wie ein hinschwindendes Nebelbild ihn aus weiter Ferne her zu grüßen und doch zugleich auch abzuwehren schien. Das war die rechte Stimmung. Und er ließ sich Papier und Schreibzeug bringen und schrieb. Hochverehrte gnädigste Frau, liebe teure Freundin, als ich gestern Nachmittag Ihre Zeilen empfing, empfing ich auch ein Telegramm, das mich hierher nach Bremen berief. Es hätte mich noch 24 Stunden vorher unglücklich gemacht, aber jetzt war es mir willkommen. Und wenn sich mir erfüllt, was ich von Herzen wünsche, so brechen bald alle Verhandlungen ab, die mich hier an diese Küste fesseln. Und an ihre Stelle treten wieder Missionen, die mich aufs Neue in die Welt hinausführen. Denn in der Fremde nehmen wir, zurückblickend, das Bild für die Wirklichkeit, und die Sehnsucht, die uns sonst quälen würde, wird unser Glück. Über lang oder kurz hoffe ich wieder, über die Schneepässe des Himalaya zu gehen. Überall aber, und je höher hinauf, desto mehr, werde ich der zurückliegenden schönen Tage gedenken, an den Harz, an Quedlinburg und Altenbrack und das Denkmal auf der Klippe. Träume nur und Visionen, aber man nimmt seinen Trost, wie und wo man ihn findet. Liebe teure Freundin, Ihr innigst ergebener Leslie Gordon. Gordon sah eine Antwort entgegen, aber sie kam nicht, was ihn anfangs halb beunruhigte, halb verstimmte. Die geschäftlichen Verhandlungen indes, die den Oktober über andauerten und ihn zu Vermessungen nach Schleswig und dann hoch hinauf bis an den Limfjord führten, ließen eine Kopfhängerei nicht aufkommen. Erinnerungen erfüllten sein Herz, aber jedes leidenschaftliche Gefühl schien begraben und er freute sich der Wendung, die diese Lebensbegegnung, deren Gefahren er wohl einsah, schließlich genommen hatte. So war seine Stimmung, als er ganz unerwartet die Weisung der Firma erhielt, abermals nach Berlin zurückzukehren. Er erschrak, aber die Verhältnisse gestatteten ihm keine Wahl und an einem grauen Novembernachmittage, dessen Nebel sich in dem Augenblick, wo der Zug hielt, zu einem Landregen verdichtete, traf er in Berlin ein und stieg in dem Hotel du Parc ab, in demselben Hotel also, darin er während seines Septemberaufenthaltes täglich verkehrte. Aber die Szenerie war nicht mehr dieselbe. Die Kastanienbäume, die damals noch in vollem Laube gestanden hatten, zeigten jetzt ein kahles Gezweig. Und vom Dach her, just an der Stelle, wo man den ganzen sommerlichen Tisch- und Stühlevorrat übereinander getürmt hatte, fiel der Regen in ganzen Kaskaden nieder. Gordon überkam ein Frösteln. Hoffentlich ist das nicht die Signatur meiner Berliner Tage. Das würde wenig versprechen. Aber am Ende, was kann man von einem Novembernachmittag erwarten? Some days must be dark and dreary. Ich weiß nicht, sagte es Tennyson oder Longfellow, jedenfalls einer von beiden. Und wenn etliche Tage dunkel und traurig sein müssen, nun, denn warum nicht dieser? Ein Feuer im Ofen und eine Tasse Kaffee werden übrigens die Situation um ein erhebliches verbessern. Gordon zog die Klingel. Er gab Ordres und tat einige Fragen an den Kellner. Was gibt es im Theater? Störenfried. Na, etwas antik. Und im Opernhaus? Tannhäuser. Haben Sie Billets? Ja, Parkett und ersten Rang. Niemann singt. Und die Foggenhuber. Oh, gut, ja, erster Rang. Deponieren Sie es beim Portier. Kurz vor 7 hielt die Droschke vor dem Opernhause. Und der Wagenschlagöffner sagte mit der ihm eigenen, bei Glatteis und trockenem Wetter immer gleich klingenden Fürsorge, nehmen Sie sich in Acht. Gordon freute sich des voll und glänzend besetzten Hauses und ließ von seinem Umschauhalten erst ab, als der Taktstock sich erhob und die Ouvertüre begann. Er kannte jeden Ton und folgte mit Verständnis und Freudigkeit, bis er plötzlich in einer ihm gegenüberliegenden Loge Cecils gewahr wurde. Sie saß vorn an der Brüstung. Neben ihr der Geheimrat, der ihr, während der Fächer sie halb verdeckte, kleine Bemerkungen zuflüsterte, wobei beider Köpfe sich berührten. So wenigstens schien es Gordon. Und nun ging der Vorhang auf, aber er sah und hörte nichts mehr und starrte nur, während er Kinn und Mund in seine linke Hand vergrub, nach der Loge hinüber, ganz und gar seine Eifersucht hingegeben und von einem prickelnden Verlangen erfüllt, lieber zu viel als zu wenig zu sehen. Es schien aber, dass beide dem Spiele nicht nur oberflächlich, sondern aufmerksam und mit einem gewissen Ernste folgten. Und nur dann immer, wenn eine leere Stelle kam, beugte sich der eine zum anderen und sprach abwechselnd ein kurzes Wort, das von Seiten Cecils meistens mit einem Lächeln, von Seiten des Geheimrates mal auf mal mit einem Kopfnicken beantwortet wurde. Gordon litt Höllenqualen und über seine Rache brütend, war er nur darüber in Zweifel, ob er sich im gegebenen Moment, und der Moment musste sich geben, lieber als böses Gewissen oder als Mephisto gerieren sollte. Natürlich entschied er sich für das Letztere. Spott und superiore Witzelei waren der allein richtige Ton. Und als ihm dies feststand, fiel zum ersten Male der Vorhang. Drüben aber leerte sich die Loge, darin nur Cécile mit ihrem Hausfreund zurückblieb. Und nun stürmte Gordon hinüber, um sich der gnädigen Frau vorzustellen. Der Geheimrat hatte sein Glas genommen und musterte den Vorhang. Als er sich eben wieder wandte, sah er den inzwischen eingetretenen Nebenbuhler, der mit halbem Gruß ihn nur streifend sich gegen Cécile verneigte. »Ah, welches Glück für mich, meine gnädigste Frau«, begann Gordon in seinem spitzesten Tone, »Sie schon heute und an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. Ah, ich hatte vor, mich Ihnen morgen im Laufe des Tages zu präsentieren, aber es trifft sich günstiger für mich. Darf ich mich nach Ihrem Befinden erkundigen?« Cécile zitterte und fand in dem Krampf, der ihr die Sprache zu rauben drohte, nichts als die mit Anstrengung gesprochenen Worte: »Die Herren kennen einander, Geheimrat Hedemeyer, Herr von Gordon.« »Hatte bereits die Ehre«, sagte Gordon, während er sich auf einem der freigewordenen Plätze niederließ und gleich danach aber sich leger auf eine Seitenlehne stützend, fuhr er im Tone guter Laune fort. »Ah, ein volles Haus, meine Gnädigste, jedenfalls voller, als man bei einer Oper glauben sollte, die nun schon 30 Jahre spielt und jeder auswendig kennt. Es muss der Stoff sein oder die glänzende Besetzung. Ich vermute niemand. Er ist doch der geborene Tannhäuser und kein anderer reicht da heran, wenigstens nicht auf der Bühne. Für mich sind es hier Auffrischungen aus Tagen, als ich noch des Vorzugs genoss, hier als Teil des Eisenbahn-Pionierbataillons sitzen zu dürfen. Halb als Kunstenthusiast, halb als militärisches Hausornament.« Cécile hörte den spöttischen Ton nur halb heraus. Desto deutlicher der Geheimrat, der denn auch ersichtlich um den draußen in der Welt von Europens übertünchter Höflichkeit frei gewordenen Kanadier zu markieren, mit Ironie replizierte: »Oh, Herr von Gordon, Sie waren nur 7 Jahre fort. Ich dachte länger.« Gordon, der den Wert einer gelungenen, maliziösen Bemerkung auch dann noch zu schätzen wusste, wenn sich die Spitze an ihn selbst richtete, fand sich momentan in leichte Stimmung zurück und antwortete: »Zu dienen, mein Herr Geheimrat, leider nur 7 Jahre, weshalb ich vorhabe, die Zeit möglichst bald zu verdoppeln. Und zwar um meiner weiteren Ausbildung, natürlich Charakterausbildung, willen. Glückt es, so hoffe ich, einen richtigen Naturmenschen zu erzielen, an dem nichts Falsches ist, auch nicht einmal äußerlich. Aber ich sehe, die Loge fängt an, ihre Insassen wieder aufzunehmen und mich an den Rückzug zu mahnen. Ich darf mich doch der gnädigen Frau recht bald in ihrer Wohnung vorstellen?« »Zu jeder Zeit, Herr von Gordon«, sagte Cécile, »lassen Sie mich nicht länger warten, als Ihre geschäftlichen Obliegenheiten es erfordern.« All das wurde in Hast und Verlegenheit gesprochen, und sie wusste kaum, was sie sagte. Gordon empfahl sich und ging in seine Loge zurück. In dieser angekommen, gab er sich das Ansehen, als ob er dem zweiten Akt mit ganz besonderem Interesse folge, und wirklich nahm ihn der Wartburgsaal und das Erscheinen der Sänger eine Weile gefangen, aber nicht für lang. Und als er wieder hinübersah, sah er, dass Cécile die Loge verließ und der Geheimrat ihr folgte. Das war mehr, als er ertragen konnte. Tollste Bilder schossen in ihm auf und jagten sich, und ein Schwindel ergriff ihn. Als er es mühsam überwunden, sah er nach der Uhr. Halb neun. Spät, aber nicht zu spät. Und sie sagte ja, zu jeder Zeit willkommen. Und damit erhob er sich, um dem flüchtigen Paare zu folgen. Fand er sie schlimm genug? Fand er sie nicht? Er mocht es nicht ausdenken. »Ah, Herr von Gordon«, sagte das Hausmädchen, als der zu so später Stunde noch Vorsprechende mit aller Kraft die Klingel gezogen hatte. »Treffe ich die gnädige Frau?« »Ja, sie war im Theater. Ist eben erst zurück.« »Die Herrschaften werden erfreut sein.« »Auch der Herr Oberst zugegen?« »Nein, der Herr Geheimrat.« Gordon wurde gemeldet, und ehe noch die Antwort da war, dass er willkommen sei, trat er bereits ein. Cecil und der Geheimrat waren gleichmäßig frappiert, und das spöttische Lächeln des Letzteren schien ausdrücken zu wollen, etwas stark. Gordon sah es sehr wohl, ging aber drüber hin und sagte, während er Cecil die Hand küsste, »Verzeihung, meine gnädigste Frau, dass ich von Ihrer Erlaubnis einen so schnellen Gebrauch mache, aber offen gestanden, im selben Augenblick, wo Sie die Loge verließen, war mein Interesse hin. Und nur noch der Wunsch, lebendig den Abend an Ihrer Seite verplaudern zu dürfen. Als Antrittsvisite keine ganz passende Zeit, ja, indessen Ihr freundliches Wort. Und so verzeihen Sie denn die späte Stunde.« Cecil hatte sich inzwischen gesammelt und sagte, »Lassen Sie mich Ihnen wiederholen, Herr von Gordon, dass Sie zu jeder Zeit willkommen sind. Und die späte Stunde nun ja, ich entsinne mich eines Plauderabends mit dem Hofprediger, wo Sie auch später kamen, auch aus dem Theater. Es war ein Don Juan-Abend und Sie hatten den Schluss abgewartet.« »Ganz recht, meine gnädigste Frau, man will immer gern wissen, was aus dem Don Juan wird.« »Und aus dem Masetto«, setzte Hedemeyer hinzu, während er sich von dem Fauteuil, auf dem er eben erst Platz genommen hatte, wieder erhob. »Aber Sie wollen doch nicht schon aufbrechen, mein lieber Geheimrat«, unterbrach ihn Cecil, »schon jetzt, schon vor dem Tee. Nein, nein, das dürfen Sie mir nicht antun. Und Herr von Gordon auch nicht, der ein gutes Gespräch liebt. Was hat er an dem, was ich ihm sage? Nein, 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 Sie müssen hierbleiben.« Sie zog die Glocke. »Den Tee, Marie. Hören Sie doch, lieber Freund, wie draußen der Regen fällt. Ich erwarte außerdem den Hofprediger. Er hat es mir zugesagt. Noch einmal also, Sie bleiben.« Aber der Geheimrat war unerbittlich und sagte, »Meine gnädigste Frau, der Club und die Lombre-Partie warten auf mich. Und wenn es auch anders läge, man soll nie vergessen, dass man nicht allein auf der Welt ist. Es wäre einfach ein Unrecht, Herrn von Gordon so benachteiligen zu wollen. Er hat viele Wochen hindurch Ihre Unterhaltung entbehren müssen und Sie der seinigen. Und nun bringt er Ihnen eine Welt von Neuigkeiten. Und ich bin nicht indiskret genug, bei diesen Mitteilungen Störungen zu wollen. Wenn Sie gestatten, spreche ich morgen wieder vor. Vorläufig darf ich vielleicht dem Herrn Obersten einen herzlichen Empfehl von Ihnen bringen? Auch von Ihnen, Herr von Gordon?« Gordon begnügte sich damit, sich kalt und förmlich gegen den Geheimrat zu verneigen, der inzwischen an Cecil herangetreten war. »Ah, wie gerne wäre ich geblieben, Gnädigste, aber es ist gegen meine Grundsätze. Nennen Sie mir nicht den Hofprediger. Hofprediger stören nie. Wer berufsmäßig Beichte hört, steht über der Indiskretion. Übrigens ist er noch gar nicht da. Bis morgen also. Bis morgen.« Und er ging.